This is Wall Street.
This is an opportunity for each citizen to buy a share in America.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Wall Street, in der wir heute auf die wohl größte Herausforderung Deutschlands schauen werden. Es geht, na klar, um die Energiekrise im Land und die Frage, wie Deutschland da einigermaßen glimpflich rauskommt. US-Präsident Joe Biden hat ja bereits vor Monaten versprochen, Deutschland mit Erdgaslieferungen zu unterstützen. Aber so richtig was angekommen davon ist eben in Deutschland bislang noch nicht. Zusammen mit meinen Kollegen, den USA- und Finanzexperten Heike Buchter und Jens Korte, wollen wir deshalb heute klären, ob Amerika überhaupt in der Lage wäre, Deutschland hier aus der Patsche zu helfen. Und da kann ich Ihnen jetzt schon verraten, die Versprechungen, tja, die sind wahrscheinlich nur heiße Luft. Warum, das hören Sie gleich. Vorher aber viel Spaß mit einer brandaktuellen Folge von Inside Wall Street.
Yeah, it's ugly and it's getting worse, Becky. I mean, I wish I had better news to report, but Vladimir Putin continues to play games with Germany's energy supply. Flows of the Nord Stream 1 pipeline once again expected to be cut back. If so, that would be down to just 20% of total capacity.
Es ist wie mit einer Droge. Deutschland hat sich viel zu sehr abhängig gemacht vom russischen Erdgas. Und jetzt, wo Russland kaum noch liefert, droht unserem Land der kalte Entzug. Wladimir Putin hat die Gaslieferungen ja bereits im Juni um die Hälfte reduziert, als Reaktion auf die Sanktionen im Rahmen des Ukraine-Kriegs. Ende Juli dann die nächste Hiobsbotschaft. Durch die Pipeline Nord Stream 1 wird Russland ab sofort nur noch 20% der einstigen Gasmengen schicken. Die Folgen davon sind dramatisch. Von jetzt auf gleich sind die Gaspreise um 25% nach oben gestiegen. Und das, obwohl sie zuvor eh schon durch die Decke geschossen sind, nachdem klar war, dass sich Deutschland langfristig von russischem Öl wird lösen müssen. Diese Engpässe dürften im Herbst noch weiter zunehmen und spätestens im Winter dann eskalieren. Deutschland sucht jetzt also nach Auswegen und neuen Lieferanten für seine Energie. Auf der Suche nach Alternativen springt immer wieder die USA ins Auge. Noch vor weniger als einem Jahrzehnt war Amerika der größte Nettoimporteur von Flüssigerdgas, also der lagerfähigen und verschiffbaren Form des Brennstoffs. Doch mit der steigenden Nachfrage aus Europa sind die USA in nur wenigen Jahren zum größten Exporteur des Rohstoffs aufgestiegen. Inzwischen wird mehr amerikanisches Flüssigerdgas nach Europa verschifft als je zuvor. Nicht zu Unrecht kommt da die Frage auf, warum nicht einfach die USA einspringen und das ausbleibende russische Gas ersetzen. In dieser Folge fragen wir uns deshalb, ob und wie schnell die USA das deutsche Energieloch stopfen könnten. Und da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass dieser Rettungsversuch wahrscheinlich nichts werden wird. Warum das so ist, was eigentlich Klimaaktivisten vom Gerangel ums Erdgas halten und warum mehr Gasexporte nicht die Antwort auf Europas Energiekrise sein sollten, das besprechen wir heute in dieser Folge. Davor aber wie immer der Blick auf die Märkte mit unserem Wall Street-Experten Jens Korte, der gerade frisch aus dem Sommerurlaub zurückkommt. Jens, du bist jetzt hoffentlich erholt und entspannt, was man von den Investoren, vor allen Dingen aber von den Energiemärkten ja aktuell überhaupt nicht behaupten kann. Die Öl- und Gaspreise zum Beispiel, die haben ja mittlerweile zwei echt absolut wilde Jahre hinter sich. Hast du das in dieser Form mit all diesen Schwankungen und Extremen in deiner Zeit hier an der Börse schon mal erlebt?
Ja, und was ich jetzt auch bei meinen Sommerferien gesehen habe, im Westen der USA, überall laufen die Klimaanlagen auf Hochtouren. Also Energie wird auf alle Fälle gebraucht und nachgefragt. Es ist schon verrückt, was wir in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben. Ich habe das schon mal erlebt. 2008 war das, als der Ölpreis damals, glaube ich, bei etwa $160 pro Barrel stand. Also wenn ich über Öl rede, meine ich immer das amerikanische Öl der Sorte West Texas Intermediate und nicht das Brent Crude aus Europa. Also insofern habe ich schon mal so hohe oder sogar noch höhere Ölpreise erlebt. Aber was ich noch nicht erlebt habe, ist diese Geschwindigkeit, mit der sich der Preis verändert hat. Erinnern wir uns nur noch mal kurz zurück, Sabrina. Ich meine, vor gut zwei Jahren hatten wir auf einmal einen negativen Ölpreis. Also theoretisch ist man dafür bezahlt worden, wenn man Energie bezogen hat. Und dann sind wir ja vor kurzem erst raketenartig nach oben gegangen. Der Ölpreis hatte dann bis $130 pro Barrel erreicht. Jetzt sind wir zuletzt wieder etwas zurückgekommen auf etwa $90 pro Barrel. Aber eben diese enormen Schwankungen in so kurzer Zeit, das ist etwas, was ich und ich glaube noch niemand in der Form erlebt hat.
Jetzt sind die Preise ja schon seit einigen Monaten auf hohem Niveau unterwegs. Was sagt dir denn da dein Bauchgefühl oder auch deine Erfahrung in den letzten 20 Jahren? Bleiben die Preise so hoch?
Also ich würde vermuten, dass Energie teuer bleibt. Ich denke auch, dass der Ölpreis hoch bleibt. Werden wir jetzt, sagen wir mal, in einem Jahr einen Ölpreis sehen von 100, 110 Dollar pro Barrel? Stand heute würde ich eher denken, nein. Ich glaube aber auch nicht, dass wir in einem Jahr einen Ölpreis haben von, sagen wir mal, 50 oder 60 Dollar, wie wir das noch vor 2-3 Jahren gesehen haben. Also ich gehe tendenziell davon aus, dass Öl teuer bleibt. Das hängt natürlich auch von den verschiedensten Faktoren ab. Also zum Beispiel, wie entwickelt sich der Krieg in der Ukraine? Wenn jetzt auf einmal morgen es zu Waffenstillstand kommen sollte, würde das wahrscheinlich Druck von den Ölpreisen nehmen. Viel hängt auch davon ab, ob wir jetzt global in eine Rezession steuern oder nicht, wie sich China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, entwickelt. Also sprich die Nachfrageseite, das sind natürlich auch wichtige Faktoren. Oder der Dollar auch, immer wenn wir über Rohstoffe reden, spielt der Dollar da auch eine große Rolle. Also das sind natürlich alles Faktoren, die relativ schwer vorhersehbar sind. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, Öl bleibt teuer, aber ich glaube, Ölpreise von 100 Dollar plus pro Barrel, Stand heute, würde ich das für eher unwahrscheinlich halten.
Viele Verbraucher, die leiden ja auch aktuell massiv unter diesen Steigerungen, vor allem, wenn man sich mal die Preise an den Tankstellen ansieht. Aber gut, was dem einen schadet, das nützt ja häufig einem anderen. In diesem Fall sind das die Ölkonzerne. Die Berichtssaison, die ist ja jetzt beendet. Wie ist denn das Geschäft gelaufen von Exxon, Chevron und Co.?
Also ich habe kein Auto hier, Sabrina, aber eben jetzt beim Urlaub, da haben wir uns dann doch ein Auto gemietet. Und das ist schon verrückt, wenn man den Wagen voll tankt und dann wird man einfach locker mal 100 Dollar an der Tankstelle los. Das ist jetzt für jemanden in der Schweiz oder in Deutschland nicht so ungewöhnlich, aber in den USA gab es das in der Form eigentlich noch nie. Und ja, die Ölkonzerne haben kräftig kassiert. Joe Biden, der amerikanische Präsident, hatte dazu neulich gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Exxon made more money than God this year. Also, dass der Ölkonzern Exxon mehr Geld verdient hat, mehr Gewinn gemacht hat als Gott. Also, ob die Aussage jetzt sehr sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist schon so, die Ölkonzerne haben so viel Geld verdient wie noch nie in der Geschichte. Exxon zum Beispiel, die hatten alleine jetzt im letzten Quartal einen Gewinn von 18 Milliarden Dollar gemacht. Das gab es in der Form noch nie. Und ich habe mal nachgeguckt, die größten 5 Ölkonzerne, also nicht nur die amerikanischen, sondern zusammen auch mit den europäischen, also BP, Exxon, Chevron, Shell und Total, haben 55 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Und das war nur im letzten Quartal, also innerhalb von 3 Monaten. Und ganz kurz noch, ist ja auch nicht nur Öl, was teuer geworden ist. Kohle zum Beispiel, Glencore als ein Beispiel, die hatten jetzt auch einen Rekordgewinn erzielt im ersten Halbjahr jetzt 2022. Die haben jetzt auch gleich gesagt, dass sie Dividenden und Aktienrückkaufe erhöhen. Aber das ist schon ein Rekordergebnis gemacht, was die großen Ölkonzerne hier erzielt haben.
Ja, und diese hohen Gewinne, die treiben natürlich auch die Unternehmensbewertungen hier an der Wall Street. Allein die Aktie von Chevron, ich habe eben mal nachgesehen, hat seit Ausbruch der Corona-Krise fast 200% zugelegt. Im Juni hat die Aktie deshalb eine neue Bestmarke erreicht. Und wenn man sich mal die Beteiligungen von Warren Buffett zum Beispiel beziehungsweise Berkshire Hathaway ansieht, dann zählt Chevron mit Abstand zu den 5 größten Investments dieser Holding. Also da sind wahnsinnige Renditen zu holen bei diesen Ölwerten. Würdest du da jetzt noch einsteigen oder glaubst du, dass das meiste Geld jetzt hier schon gemacht ist?
Gut, ich meine, das eine ist natürlich immer so ein bisschen so der moralische Aspekt, aber ich weiß nicht, ob wir uns da zu tief jetzt drüber auslassen sollten, Sabrina, ob man wirklich persönlich in Ölaktien investieren will oder nicht. Aber jetzt mal rein vom Business her und von der potenziellen Kursentwicklung. Also ich persönlich wäre da eher etwas zurückhaltend. Zum einen mal, wie du schon sagst, die Ölaktien sind ziemlich stark gelaufen in den letzten Monaten. Und dann ist das ganze Energiebusiness, die ganze Industrie, das ist auch sehr kostenintensiv. Und wir haben ja unabhängig jetzt von dem Moment uns in der Vergangenheit häufiger über die Notenbank unterhalten, dass die Zinsen steigen. Also das heißt, Geld, Kapital wird teurer. Und das ist eigentlich keine so gute Entwicklung für eine Industrie, die extrem kapitalintensiv ist. denken wir mal an, man braucht Lkw-Fahrer, man braucht Arbeiter, die Löhne steigen, also das erhöht die Kosten für die Industrie, dann allgemein Materialien werden teurer. Also ich glaube, dass die Kosten hoch sind für den Bereich, Energie zu generieren, ist sehr kostenintensiv. Und wie gesagt, das in einer Phase, wo Geld immer teurer wird, glaube ich, dass das eher kontraproduktiv für die Ölkonzerne und damit auch potenziell für die Aktien ist.
Und dann ist da ja auch noch die sinkende Nachfrage. In China herrschen ja immer noch Lockdowns und viele Analysten glauben, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr zumindest nicht mehr so stark wachsen wird wie noch ein Jahr zuvor. Und das drückt natürlich dann auf die Ölnachfrage. Aber gut, was uns ja eigentlich interessiert in dieser Folge, das ist das Erdgas. Und damit wollen wir uns jetzt auch direkt beschäftigen in unserem Deep Dive. Da schauen wir auf die Vergangenheit der US-Ölindustrie, aber vor allen Dingen auf die Entwicklungen im Bereich Erdgas. Und da haben wir einige spannende Fakten ausgegraben, die mir so vorher tatsächlich auch noch nicht bewusst waren. Wir beginnen heute mit einem dicken Knall. Diese Explosion ist gerade mal 2 Monate her. Es ist der 8. Juni im US-Bundesstaat Texas, als kurz nach Mittag eine der größten Erdgasanlagen der USA in die Luft fliegt.
In einer Großanlage zur Herstellung von Flüssigerdgas im Bundesstaat Texas hat eine Explosion einen Brand ausgelöst. Verletzt wurde niemand, allerdings wird die Produktion mindestens 3 Wochen lang ausfallen. Zur Ursache der Explosion machte das Betreiberunternehmen bislang keine Angaben. Die Nachricht führte an den Börsen in den Vereinigten Staaten zu einem spürbaren Rückgang im Handel mit Erdgas-Futures. Weltweit ist der Bedarf an Flüssigerdgas mit dem Ukraine-Krieg stark angestiegen.
Hier an der texanischen Golfküste werden normalerweise 20% des amerikanischen Erdgases produziert. Durch die Explosion entstand ein 150 Meter hoher Feuerball, der erst Teile der Anlage in Brand und dann die gesamte Nachbarschaft in Schock versetzte. Das Feuer war zwar schnell gelöscht, aber die Nachwehen halten immer noch an. Schon jetzt ist klar, bis Jahresende wird wohl ein Fünftel der gesamten US-Gasexporte wegfallen. Die Preise in Europa sind deshalb schlagartig um 40% nach oben geschossen. Die Preise in den USA wiederum sind von heute auf morgen eingebrochen. Die Energiemärkte selbst im Jahr 2022 sind, sondern auch wie wahnsinnig angewiesen die Welt eigentlich auf die amerikanischen Erdgasquellen ist. Aber auch die Tatsache, dass ein nur 3 Jahre altes Terminal einfach so explodiert, macht deutlich, wie gefährlich die Abhängigkeit vom Erdgas ist, nicht nur für die lokalen Gemeinden vor Ort, sondern auch und vor allen Dingen fürs Klima. Diesen Aspekt werden wir später noch mit einem Umweltexperten besprechen. Vorher aber werfen wir einen Blick in die Vergangenheit und fragen uns, wie die amerikanische Gasindustrie überhaupt so mächtig werden konnte und warum Europa trotzdem größtenteils leer ausgeht.
I know this is hard for you, but winter is coming. We know what's coming with it. We can't face it alone.
Es gibt wohl derzeit kaum einen passenderen Ausdruck als diesen hier für die Lage der deutschen Nation. Winter is coming heißt es eigentlich nur beim Streaming-Klassiker Game of Thrones, aber aktuell eben leider auch für viele deutsche Verbraucher und die Industrie. Steuern wir im Winter unaufhaltsam auf einen riesigen Gasmangel zu, der die Deutschen zum Energiesparen zwingt? Oder werden die USA vielleicht doch noch einspringen und wie so oft den Superhelden spielen? Diese Stimme hier dürfte den meisten von Ihnen bekannt vorkommen.
We've seen some of the biggest increases in American oil production and American natural gas production in our history. We are closer to energy independence than we've ever been before, or at least as we've been in decades. We are importing less foreign oil than we produce for the first time in a very long time.
Es ist Barack Obama, der ehemalige US-Präsident, der hier bei einem Auftritt im Jahr 2014 vom wahnsinnigen Wachstum der amerikanischen Öl- und Gasproduktion schwärmt. Fakt ist, dass die USA während seiner Amtszeit zum weltweit größten Brennstoffproduzenten aufgestiegen und sich so auch dank seiner Hilfe vom größten Ölimporteur zum größten Exporteur der Welt entwickelt haben.
American energy production, you wouldn't always know it. It went up every year I was president. That whole suddenly America's like the biggest oil producer and the biggest that was me, people. I just want you to.
Dieses Kunststück ist den USA natürlich nicht einfach über Nacht gelungen. Der rasend schnelle Aufstieg war das Ergebnis technologischer Innovationen und massiver Investitionen. Diese Wende nennen die Amerikaner bis heute Schieferrevolution.
In what became known as the Shale Revolution, hydraulic fracturing became widely used across the US. Both natural gas and oil can be extracted using this process.
About half the natural gas in the United States comes out of the same wells that produce crude oil. So in other words, you produce crude oil and natural gas comes along with it.
Dieses Schiefergas ist quasi wie Erdgas, nur dass es in unterirdischen Gesteinsschichten eingeschlossen ist. Schon seit dem 19. Jahrhundert wird dieses Gas aus dem Boden gezogen, um daraus Energie zu gewinnen. Aber so richtig in Schwung kam die Branche erst, als Mitte der 2000er das sogenannte Fracking seinen Anfang nahm.
The amount of energy that the US has been able to produce as a result of it has been the most oil and gas increment of new energy that any nation has brought in the whole history of energy.
This new supply remade the global energy market in America's favor. It made a lot of money and kept gas prices down.
Beim Fracking wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien in den Untergrund gepresst. Im Anschluss sorgt der hohe Druck dafür, dass das eingeschlossene Erdgas aus dem Schiefer herausgedrückt wird. Diese Technik existiert schon seit mehr als 80 Jahren, aber so richtig durchgesetzt hat sie sich eben erst um die Jahrtausendwende, als neue Bohrverfahren das Prozedere erleichterten.
It is almost impossible to overstate the transformational effect that fracking had on US oil and natural gas production.
It became this rallying cry that the shale boom was really going to transform the U.S. into a dominant energy player. It changed everything, really.
The U.S. went from producing about 5 million barrels of oil a day in 2008 up to 13 million barrels of oil just this last March.
Erst mit der Finanzkrise aber kam die Schieferrevolution so richtig in Fahrt. Um die Konjunktur wieder anzukurbeln, hatte die US-Notenbank nämlich ihren Leitzins auf Null gesenkt und damit billiges Geld in die Wirtschaft gepumpt. Die günstigen Finanzierungskonditionen lösten eine Welle von Investitionen aus, die die Landschaften von Texas, Pennsylvania, North Dakota und anderen schieferhaltigen Regionen bis heute massiv prägen. Schon 2011 war Amerika so zum größten Erdgasproduzenten der Welt aufgestiegen. Es sollte aber noch 5 weitere Jahre dauern, bis das Land seinen fossilen Brennstoff in großen Mengen exportierte. Der Transport von Erdgas ist nämlich wahnsinnig aufwendig.
It's hard to import gas. The trouble with moving gas is that it's, you know, it's gaseous. How do you move gas? You put it in a pipeline, usually. But you can't have a pipeline that goes from the Middle East all the way to the US. You have to condense the gas. So what they do to turn natural gas into liquefied natural gas is they build these enormous factories that basically chill it down. Think of a refrigerator that is so cold that it will take the air around you and condense it 600 times. And when you shrink it and condense it, it turns into a liquid, and then you can pump that liquid into basically a thermos. And in this case, these thermoses are the size of gigantic ships, huge tankers that are insulated, and they can keep the gas in its liquid state as it's floating around the world.
Die Lieferung erfordert also riesige Infrastruktursysteme mit kühlen Transportbehältern und Verflüssigungsanlagen, die das Gas in einen transportierbaren Zustand bringen. Auf der anderen Seite wiederum, also im Empfängerland, sind komplexe Terminals erforderlich, um das Gas überhaupt in Empfang nehmen zu können. Absoluter Spitzenreiter war übrigens lange Katar, das arabische Land am Persischen Golf, das nach Russland und Iran weltweit die drittgrößten Vorhaben an Erdgas besitzt. Wegen dem Nachfrageschub aus Europa aber sind die US-Exporte zuletzt um 12% gestiegen, was die USA nun zum größten Erdgaslieferanten unserer Erde macht.
Fracking is a form of natural gas drilling, an alternative to oil, cause the oil kept spilling, bringing jobs to small towns, so everybody's willing, people turn on the lights and the drill is making killing.
Water goes into the pipe into the ground, the pressure crane splashes 7,000 feet down, the cracks release the gas that powers your town, that will frack, yeah, totally frack.
Was sich so vielversprechend anhört, ist allerdings nicht mal ein Hoffnungsschimmer. Denn weder kurz noch langfristig wird Amerika wirklich in der Lage sein, den europäischen Gasdurst zu stillen. Und das, obwohl US-Präsident Joe Biden das eigentlich mehrfach versprochen hat.
To address the first point, the United States, together with our international partners, We're going to work to ensure an additional 15 billion cubic meters of liquefied natural gas, LNG, for Europe this year.
Als der Ukraine-Krieg ausbrach, hat Biden noch große Reden geschwungen. Man werde alles tun, um die Erdgasausfuhren nach Europa zu erhöhen, sagte er im März. Doch schon damals haben Experten gewarnt, dass die Kapazitäten der USA dafür eigentlich gar nicht ausreichen. Durch die Explosion der Gasanlage in Texas werden die Exporte in diesem Jahr sogar sinken statt steigen. Auch die langfristigen Aussichten machen nicht wirklich mehr Mut. Schuld sind vor allem langfristige Verträge, die Amerika mit asiatischen und außereuropäischen Ländern hält. Ein Großteil also von dem, was produziert wird, ist längst für andere Nationen eingeplant. Dazu kommt, dass vor dem Jahr 2024 keine neuen Erdgasprojekte in den USA starten werden und so eben einfach gar keine Kapazitäten frei sind, um die Nachfrage aus Europa zu decken. Doch nicht nur europäische Regierungschefs reagieren darauf ziemlich verbittert. Gegen die neue Erdgas-Großmacht USA formiert sich nämlich Widerstand aus den eigenen Reihen.
Not only are gas prices on the rise, but the cost of natural gas is also going up, and that's having an impact on electricity prices, as you might imagine.
Of course. So you're not going to notice that when you turn on your AC this summer? Yep, I bet you will.
Viele Amerikaner sind verärgert, dass auch ihr Erdgas immer teurer wird. Im Vergleich zu Europa sind die Preise zwar immer noch erträglich, aber die steigende Nachfrage treibt nun mal auch im Inland die Preise. Wegen des außergewöhnlich heißen Sommers laufen die Klimaanlagen in den USA derzeit auf Hochtouren, was die Rechnungen vieler Verbraucher schon jetzt explodieren lässt. Ihre Kapazitäten haben viele Produktionsstätten zwar bis an den Rand hin ausgebaut, aber Experten befürchten trotzdem Engpässe spätestens im Winter. Und dann gibt es da noch einen anderen, einen vielleicht noch viel wichtigeren Grund, warum viele Amerikaner so sehr dagegen sind, dass die USA ihre Erdgasförderungen immer weiter ausbauen.
People might not realize the tremendous impacts natural gas development brings to a rural community. Tucked into the hills of Susquehanna County, the beautiful mountains, are 44 compressors, and they are permitted to emit chemicals that you cannot see with your naked eye. Chemicals like benzene, toluene, ethyl benzene, xylene, formaldehyde, sulfoxides, nitrogen oxides, particulate matter 2.5, and many of these chemicals have known human health risks.
What's at stake for communities is their very essence. An industry can come into a community like this and change everything overnight.
Schon seit Jahren schlagen Klimaaktivisten Alarm, weil Fracking ganze Landstriche zerstört. Das hat Folgen für Umwelt und Gemeinden, wie der texanische Klimaaktivist Jeffrey Jacoby hier im Gespräch mit unserem Kollegen Teddy Ostro erklärt.
I think if you ask the residents where these facilities are located about the impacts that they have on their lives, about the pollution impacts that they have on the environment, they would come back and they would have a lot of stories and a lot of concerns, to say the least.
Ganz oft haben die Anwohner aber schlicht gar keine Ahnung, wie umwelt- und gesundheitsschädlich diese riesigen Produktionsstätten direkt vor ihrer Haustür sind. Die Betreiber behaupten zwar, Erdgas sei sauberer und sicherer als Erdöl und Kohle, am Ende aber ist die Herstellung genauso umweltschädlich und das nicht erst, wenn die Anlagen explodieren. Die Produktion setzt nämlich giftige Chemikalien frei, die durch die Abgase in die Luft gelangen. Weil reiche Bürger solche Anlagen in ihrer Nachbarschaft natürlich niemals erlauben würden, bauen die Betreiber ihre Terminals oft in farbigen und einkommensschwachen Communities. Die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, ist dort oft massiv erhöht. Mindestens genauso aber leidet das Klima.
Earlier this week, a report came out from a scientist at Cornell University that said that the fracking boom in both the United States and in Canada over a 10-year span from 2005 to 2015 is responsible for the massive spike in methane emissions that we have seen on planet Earth during that time.
In den USA stammt ein Drittel der gesamten Kohlenstoffemissionen aus der Produktion von Erdgas. Besonders erschreckend ist, dass auch die Hälfte der amerikanischen Methangase so entsteht. Weil das wiederum so extrem schädlich für unsere Umwelt ist, gilt Methan seit langem schon als Hauptursache der Klimakrise. Auch krebserregende Chemikalien wie Benzol und Kohlenmonoxid gelangen so in die Luft und umliegende Gewässer. Das Aufbohren der Erde hat allerdings noch ganz andere Konsequenzen. Forscher wollen nämlich herausgefunden haben, dass Fracking die Wahrscheinlichkeit für Erdbeben erhöht. Um noch schlimmere Folgen zu vermeiden, sind viele dieser amerikanischen Fracking-Gegner aktuell in Deutschland unterwegs, um die Regierung vor den Konsequenzen des deutschen Energiehungers zu warnen. Besonders bitter stößt ihnen dabei die Scheinheiligkeit deutscher Politiker auf. In Deutschland ist Fracking nämlich zum Schutz der Umwelt verboten, das Erdgas aber aus dem Ausland zu beziehen, scheint absolut kein Problem zu sein. Dabei gibt es tatsächlich noch einen anderen Weg, um den deutschen Energiebedarf zu decken.
If we build out at the exact same rate, at the exact same pace, the renewable infrastructure that's necessary to meet energy demands, it's going to have far, far greater positive impacts for the climate than this so-called bridge fuel.
Statt in den kommenden Jahren also viel Zeit und Geld in den Aufbau neuer Erdgasterminals zu stecken, sollte man die Investitionen lieber nutzen, um den Ausbau erneuerbarer Energien effektiv voranzutreiben. Der Klimaaktivist ist sich zwar bewusst, wie schlimm die Energiekrise aktuell in Deutschland und im übrigen Europa ist, aber eine Erhöhung der Gasimporte, das sagt er, werde auf lange Sicht weder das Gedeihen der Gemeinden fördern noch die Klimakrise entschärfen. Erneuerbare Energien statt Erdgasboom. Was wir eben von Jeffrey Jacoby gehört haben, das scheint sich jetzt wohl auch in der US-Regierung durchzusetzen. Denn wenn es nach den Plänen von Joe Biden geht, dann soll die Energiewende auch in den USA lieber früher als später kommen. Und tatsächlich, vergangenes Wochenende hat der Senat ein nie dagewesenes Klimapaket verabschiedet. 370 Milliarden Dollar sind da insgesamt drin und genau darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserer USA- und Energieexpertin Heike Buchter. Heike, du hast dir das Paket für uns mal genauer angesehen. Was steht denn da drin und ist das wirklich so historisch, wie Biden hier angekündigt hat?
Ja, Sabrina, das Erstaunlichste an diesem Paket ist, dass es es tatsächlich gibt und dass es es auch durch den Senat geschafft hat. Das ist einer der ganz großen Erfolge von Präsident Biden. Was steht nun drin? Naja, es ist eben ein schöner Strauß grüner Hilfsmaßnahmen, also von Solarzellen und Wärmepumpen und ähnlichen Sachen, die eben auch zum Beispiel auch die deutsche Regierung versucht irgendwo nach vorn zu treiben. Aber wie schon gesagt, das Wesentliche dieses Pakets ist es, dass es überhaupt noch einen Versuch gibt, diese Klimawende in Washington aufs Gleis zu setzen. Und das sah eben nach den letzten Versuchen, vor allen Dingen auch im letzten Jahr, so aus, als ob da gar nichts mehr übrig bleiben würde. Also insofern ein historischer Erfolg für die Umweltbewegung, für die Klimaschutzbewegung und eben auch für Präsident Biden.
Also durchaus ein Schritt nach vorn, sagst du. Wie wird das denn in der Ölbranche aufgenommen? Ist man da jetzt besorgt oder ist das ein Schlag ins Gesicht oder doch eher alles halb so schlimm?
Naja, das ist wie immer, Sabrina, das ist einfach ein Kuhhandel in Washington. Und die Tatsache, dass dieses Paket durchgegangen ist, verdanken wir eben auch Joe Manchin. Das ist dieser rebellische Senator, demokratische Senator aus West Virginia, der eigentlich zu Bidens Parteigängern gehört, aber sich beständig über die letzten Monate, wenn nicht Jahre, immer wieder geweigert hat, die großen Vorhaben von Biden und dem eher progressiven Flügel der Partei mitzuziehen und mitzuunterstützen. Und in diesem Fall hat er sich eben schöne Geschenke für die fossile Brennstoffindustrie in dieses Klimapaket reinschreiben lassen. Der Grund ist vielleicht auch, dass die Industrie zu seinen größten Wahlhelfern, Sponsoren gehört. Es gibt, glaube ich, im Senat kaum jemanden, der so viel Geld bekommen hat in den letzten Jahren wie Joe Manchin von der Öl- und Gasindustrie. Und unter anderem ist es ihm gelungen, eine sehr umstrittene Erdgas-Pipeline durch West Virginia, die kurz vor dem Scheitern stand, eben in dieses grüne Klimaschutzpaket mit aufzunehmen.
Das hört sich ja fast mehr nach Mogelpackung an, statt nach Klimarettung. Aber kommen wir doch jetzt einfach mal zum Ölsektor. Du hast ja 2019, glaube ich, ein Buch über den Aufstieg der Branche in den USA geschrieben, Titel Ölbeben. Viele Anekdoten drin und auch viel zum Thema Fracking. Was aus diesem Buch, also welche Erkenntnisse und welche Erfahrungen, die du damals gesammelt hast, du warst ja auch bei vielen Firmen vor Ort und hast dir mal angesehen, wie dieses Öl da aus dem Boden gebohrt wird. Was von damals ist heute noch genauso und wie hat sich die Branche seit damals vielleicht auch entwickelt?
Was man, glaube ich, nicht verkennen darf, ist, die Wall Street und die Fracker. Das ist quasi eine Ehe, wenn du so willst, eine Partnerschaft von Anfang an. Also so richtig abgehoben hat Fracking eigentlich nur nach der Finanzkrise 2008. Das ist ein bisschen kurios, aber da gab es diesen Umstand, dass Energie, ich glaube, Jens hat das in eurem Gespräch schon mal angesprochen, Energie war nach der Finanzkrise plötzlich sehr teuer. Und da hat es sich dann plötzlich auch gelohnt, solche Methoden wie eben das Fracking, das damals noch sehr, sehr viel teurer war, anzugehen. Und es gab eben durch die Notenbanken, die versucht haben, da die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sehr viel billiges Geld. Und die Wall Street hat verzweifelt nach irgendwas gesucht, was sie den Leuten nach ihrem Desaster mit den Hypotheken wieder andrehen kann, und kam dann halt an und sagten, ja, ihr müsst jetzt alle in Energie investieren. Da gibt es diese neue Methode, das ist Fracking, das ist High Technology, und ihr könnt hier, das wird immer nur nach oben gehen, wie sie halt das immer so pusht, die Wall Street. Und so sind eben Milliarden, hunderte Milliarden praktisch in eine Branche geflossen, die eigentlich kein Geld verdient hat, die sehr, sehr, sehr lange gar kein Geld verdient hat, eigentlich bis vor kurzem, und auch hoch verschuldet ist. Also diese ganzen Firmen sind in der Regel hoch verschuldet, weil es eben so wahnsinnig teuer war. Und diese Partnerschaft, die besteht bis heute. Und das bestimmt natürlich auch, und daran verzweifelt Präsident Biden im Moment so ein bisschen, es ist Wall Street, die am Öl- und Gashahn sitzt. Die entscheiden, was die Fracker machen und was sie nicht machen, weil ohne das Geld der Wall Street fließt nichts.
Aber um jetzt nochmal auf die heutige Zeit zurückzukommen, du hast eben davon gesprochen, dass das Business ja sehr kapitalintensiv ist und sich viele Firmen dafür eben hoch verschuldet haben. Jetzt sind wir natürlich in einer Zeit, wo die Zinsen steigen und Kapital teurer wird. Was heißt das denn für die Branche in den USA und damit dann im Umkehrschluss auch für Europa?
Ja, das ist natürlich sehr interessant, ne? Also die Frage ist tatsächlich, was macht die Branche jetzt? Und ich glaube, eines der Probleme, wie du schon angesprochen hast, sind die höheren Zinsen. Und um jetzt eben mehr zu explorieren, mehr Förderung zu erschließen, was ja Biden unbedingt will und was er auch den Europäern versprochen hat, als Ersatz eben für das russische Gas und Öl. Aber das Problem ist natürlich auch, die Wall Street will im Moment nicht wirklich großartig investieren in den Sektor. Die wollen jetzt mal Gewinne mitnehmen. Also so sehe ich das, so beobachte ich das. Der Anreiz im Moment zu sagen, wir machen jetzt noch mal so richtig auf und investieren so richtig in Öl und Gas, der ist so ein bisschen gebremst, ne? Also man nimmt ganz gerne diese hohen Preise jetzt mit, klar. Da endlich kann man mal richtig verdienen mit der Sache nach all den Jahren. Und dann ist natürlich die Frage, warum sollten sie sich die Preise quasi selber versauen, indem sie mehr fördern? Das ist natürlich die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich auch, wenn ich in diesem Sektor investiere, egal ob konventionell oder unkonventionell, also konventionell sind quasi so die klassischen Ölbohrungen und unkonventionell sind eben Fracking und eben Offshore-Bohrungen und sowas. Das ist alles sehr teuer, und dann ist die Frage, lohnt sich das langfristig? Ja, wenn ich jetzt da richtig reingehe und da mir da die Rechte sichere und lauter solche Sachen mache und das Equipment und die Leute und die Technologie und alles, um dann festzustellen, dass die Regierungen das wahrmachen, was sie eigentlich, wenn der jetzt nicht diese Energieklemme, in der wir stecken, gekommen wäre, was sie eigentlich machen wollten, nämlich die Abkehr von fossilen Brennstoffen. Und das ist so auch so eine Bremse, weil die dann sagen, ja gut, wenn wir jetzt richtig investieren, bräuchten wir eine Sicherheit, dass wir eben auch langfristig dabei sein dürfen. Und diese Sicherheit will ihnen natürlich jemand wie Biden oder aber auch die Europäer, die wollen das natürlich dieser Branche nicht bieten, weil sie den Wählern und auch den Bürgern und der Welt praktisch versprochen haben, den Klimaschutz voranzutreiben, und das jetzt nur noch als temporäre Maßnahme sozusagen, als Pflaster praktisch für die von der Ukraine und den Russen geschlagene Wunde irgendwie betrachten, dass man dann wieder abnehmen kann, wenn die Dinge wieder besser sind und wenn quasi dieser Konflikt aus der Welt ist und die Energienachfrage sich wieder ein bisschen ausbalanciert hat. Und da stellt sich natürlich für jemanden, der da drin investieren soll, stellt sich natürlich schon die Frage, wie viel Geld willst du da reinpumpen, wenn du vielleicht in 10 Jahren irgendwie dann das Ganze wieder rückgängig machen musst.
Also das hört sich ja nach einer Menge Gegenwind an für die amerikanische Ölindustrie und die Gasexporte, nicht nur, weil die Kapazitäten ja offensichtlich ausgeschöpft sind, das haben wir ja eben im Deep Dive gelernt, sondern auch, wie du ja jetzt gesagt hast, weil die Wall Street einfach auf die Bremse tritt. Dazu eben noch die Energiewende, die von Biden zumindest versucht wird, jetzt durchzusetzen. Was heißt das denn für Europa konkret? Ist damit quasi die Hoffnung komplett gestorben, dass uns hier vielleicht die USA zur Seite springt bei dieser Energiekrise?
Ich denke, natürlich ist es immer schwer zu sagen, was jetzt genau passieren wird, weil also die Ereignisse der letzten, Sabrina, das muss ich dir nicht sagen, die Ereignisse der letzten 3 Jahre sollten uns gelehrt haben, dass man am besten überhaupt gar keine Prognosen abgibt, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich denke, für die Europäer wird es sehr, sehr wichtig sein, wirklich jetzt zu versuchen, ihre Energiepolitik auf ganz neue Fundamente zu stellen. Ich weiß selber nicht ganz genau, wie viel technologisch da machbar ist. Ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, wie viel tatsächlich jetzt mit Erneuerbaren, also auch für die Industrie, wie viel davon zu schaffen ist. Ich weiß, dass man mir da jetzt irgendwie Vorwürfe macht, dass ich da zu diesen ewigen Skeptikern gehöre, aber es ist wahnsinnig schwierig, Energiepolitik zu machen, basierend auf der Energiepolitik eines anderen Landes. Das ist immer sehr riskant. Und das gilt auch für die USA. Und deswegen denke ich, für Europa ist das Allerbeste, wenn wir machen, was wir können, was wir jetzt machen können, und dann wirklich darüber hinaus versuchen, ganz fundamental, vielleicht auch am Verbrauch kann man sicherlich auch noch einiges machen, aber das führt jetzt vielleicht zu einem anderen Podcast.
Naja, aber zumindest kurz will ich da schon nochmal einhaken. Der Verbrauch ist nämlich in der Tat ein Weg, um die Energiekrise zumindest in Teilen abfedern zu können. Das gefällt natürlich nicht jedem, dass man da im Zweifel den Gürtel einfach mal etwas enger stellen muss. Aber Sparen ist eben durchaus eine Möglichkeit, oder wie siehst du das?
Worüber man ja kaum spricht, ja, ist die Verbrauchsseite. Und das finde ich absolut ja verfehlt, weil das größte Potenzial hat meiner Meinung nach der Nichtverbrauch von Energie. Wenn man da ansetzen kann, vor allen Dingen als Land wie Deutschland, wo du keine wirklichen eigenen richtig guten Energiequellen hast und guten Alternativen hast. Also da musst du eben versuchen, deinen Verbrauch, und da haben wir aufgehört, dran zu arbeiten. Also ich glaube, da waren wir mal auf gutem Wege und waren wir auch mal führend für eine Zeit. Und dann haben wir plötzlich irgendwie aufgehört, uns darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, gerade die Deutschen sind geradezu prädestiniert, würde ich sagen, im Sparen von Energie und solchen Sachen. Da sind wir, glaube ich, viel eher angespitzt und innovativ als jetzt vielleicht die Amerikaner. Vielleicht ist das unser ganz großer Durchbruch. Nicht die neue Energiequelle erschaffen, sondern wir sind die Meister im Sparen.
Also einfach mal ein bisschen mehr Schwabe sein, vielleicht hilft das ja schon. Aber gut, wer weiß, vielleicht kann Deutschland aus der Krise ja wirklich noch eine Chance machen. Das ist zumindest einer der Denkanstöße, den ich jetzt aus dieser Folge hier mitnehme. Wir schauen uns das auf jeden Fall weiterhin an. Und wie du gesagt hast, man sollte sich niemals von der Energiepolitik eines anderen Landes abhängig machen. Denn wozu das führt, das sehen wir ja gerade par excellence. Und dieses Thema wird uns noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre beschäftigen. Für jetzt aber war es das erstmal mit unseren Gedanken und Infos zur Energiekrise in Deutschland. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind.